Wenn Menschen über Moral sprechen, geht es meist um Regeln und Werte, die wir aus eigener Kraft erreichen sollen. In den Worten Jesu in Lukas 6 begegnet uns jedoch etwas ganz anderes, ein Mensch, der mitten in der Vielfalt des Alltags völlig von Gott abhängig lebt und gerade so Gottes Herz offenbart. Seine Berufung der 12 und seine Lehre über Segen, Liebe zu Feinden und Barmherzigkeit zeichnen eine Lebensweise, die weit über menschliche Anständigkeit hinausgeht. Hier wird sichtbar, wie göttliche Eigenschaften durch menschliche Tugenden hindurchscheinen und wie Menschen, die von Gott geboren sind, in dieser Wirklichkeit stehen dürfen. Der Menscherretter lebt und dient völlig eins mit Gott. Wenn Lukas berichtet, dass Jesus vor der Berufung der 12 Apostel eine ganze Nacht im Gebet verbrachte, öffnet sich ein Blick in das innere Geheimnis seines Dienstes. Und in diesen Tagen ging er hinaus auf den Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Mitten im Strom der Bedürfnisse, der Volksmengen, der Möglichkeiten zieht er sich zurück, nicht um Pläne auszuarbeiten, sondern um vor Gott zu stehen. Der Menschenerretter, der selbst der Sohn Gottes ist, handelt nicht aus der Selbstverständlichkeit seiner Vollmacht, sondern in einer freiwilligen, liebenden Abhängigkeit. Schon seine Taufe hatte gezeigt, dass er sich mit den Sündern identifiziert und sich selbst beiseite stellt, um ganz dem Vorsatz des Vaters Raum zu geben. Der Berg und die Nacht werden zu einem stillen Zeugnis, nichts von dem, was nun geschieht, entspringt spontaner menschlicher Initiative, alles wird im Licht Gottes geboren. In dieser Botschaft beschäftigen wir uns mit Lukas 6, 12 bis 49. Dieser Abschnitt des Evangeliums nach Lukas behandelt zwei Punkte, die Einsetzung von 12 Aposteln durch den Herrn und seine Belehrung seiner Jünger über die höchste Moral. In Lukas 6,12 heißt es, und in diesen Tagen ging er hinaus auf den Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Darum ist die Wahl der 12 nicht das Ergebnis strategischer Überlegungen. Unter ihnen ist ein Fischer mit wechselhaftem Wesen, ein Eiferer mit politischem Hintergrund, ein Zöllner mit fragwürdiger Vergangenheit und einer, der ihn verraten wird. Von außen wirkt diese Gruppe kaum wie ein sorgfältig zusammengestelltes Leitungsteam. Aber sie sind vom Vater gegebene, im Gebet ausgesprochen und im Gehorsam angenommen. Das zeigt, wie der Menschenerretter lebt, er gründet sein Handeln nicht in seiner Einschätzung von Begabungen, Sympathien oder Erfolgsaussichten, sondern in dem, was er im Angesicht Gottes hört und empfängt. Er rief seine Jünger herzu und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte, dieser Ruf kommt aus einer Nacht des Hörens, nicht aus einem Tag der Kalkulation. Hier entsteht ein stilles, aber kraftvolles Muster für jeden, der im Namen Christi dienen will. Wahre geistliche Frucht erwächst nicht aus Aktivismus, sondern aus einem Leben, das den eigenen Willen unterbricht, um mit Gott übereinzukommen. In einer Welt, die Schnelligkeit, Sichtbarkeit und Planbarkeit hochschätzt, erzählt diese Nacht des Gebets eine andere Geschichte. Die tiefsten Entscheidungen werden dort getroffen, wo ein Mensch vor Gott still wird, sich prüfen lässt und bereit ist, eigene Vorstellungen loszulassen. Dass Jesus, der alles weiß, dennoch die ganze Nacht im Gebet zubringt, ist nicht ein Zeichen von Unsicherheit, sondern Ausdruck seiner Liebe zum Vater, er will nichts anderes als dessen Wohlgefallen. Wer auf diesen Menschenerretter blickt, darf sich damit trösten, dass auch die scheinbar unscheinbaren Stunden der Gemeinschaft mit Gott in seinem Reich Gewicht haben. Nichts, was im Gebet in Gottes Gegenwart gereift ist, ist verloren oder vergeblich. Und es ermutigt, dass unsere Begrenztheit und Unzulänglichkeit nicht das letzte Wort haben müssen, entscheidend ist nicht, wie viel wir überblicken, sondern ob unser Tun in Gott, durch Gott und mit Gott geschieht. So wird das Bild der Nacht auf dem Berg zu einer leisen Einladung, den eigenen Dienst, sei er sichtbar oder verborgen, tiefer in Gottes Gegenwart zu verankern und zu erwarten, dass er aus dieser Verborgenheit heraus Wege, Menschen und Aufgaben so ordnet, wie es seinem Herzen entspricht. Und in diesen Tagen ging er hinaus auf den Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Die Berufung der 12 nach einer Nacht des Gebets zeigt, dass echter Dienst nicht aus innerem Druck oder äußeren Erwartungen lebt, sondern aus der verborgenen Übereinstimmung mit Gott. Wo Entscheidungen, Beziehungen und Aufgaben aus diesem Raum der Gemeinschaft hervorgehen, trägt selbst das Bruchstückhafte die Spur seines Willens. Das befreit von der Last, alles selbst absichern zu müssen, und öffnet für ein vertrauensvolles Gehen auf dem Weg, den der Vater im Stillen bereitet. die Kennzeichen der Gesegneten, arm, hungrig, weinend und gehasst. Wenn Jesus seine Augen zu den Jüngern erhebt und sagt, glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes, widerspricht er fast allem, was Menschen mit Glück verbinden. Arm, hungrig, weinend, gehasst, das klingt nach Scheitern, nicht nach Segen. Und doch öffnet der Herr hier die Perspektive Gottes. Armut meint nicht nur äußere Begrenztheit, sondern einen inneren Zustand, nicht gebunden an das Materielle, nicht erfüllt von sich selbst, sondern leer und empfänglich vor Gott. Wer innerlich arm ist, hat keinen Vorrat an Selbstgenügsamkeit, aus dem er leben könnte, und wird gerade dadurch fähig, das zu empfangen, was Gott schenken will. So wird die Armut zum Eingang in das Reich, wer nichts hat, worauf er sich stützen kann, lernt, dass euer ist das Reich Gottes kein ferner Trost, sondern eine gegenwärtige Wirklichkeit ist. 120 Unser menschlicher Geist, der tiefste Teil unseres Seins, ist das Organ, mit dem wir mit Gott in Kontakt treten und geistliche Dinge wahrnehmen. In diesem Teil unseres Seins müssen wir arm, geleert und entladen sein, damit wir das Königreich Gottes erkennen und besitzen können. Beständig müssen wir arm in unserem Geist sein und tief in uns das Empfinden haben, dass wir arm sind in Bezug auf geistliche Dinge, auf die Dinge, die Gott betreffen. Aus dieser Armut wächst ein echter Hunger. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Gemeint ist nicht nur Mangel an Brot, sondern das tiefe Verlangen nach dem, was bei Gott ist. Ein sattes Herz sucht keinen neuen Geschmack, ein hungriges Herz sehnt sich nach mehr von Christus, nach klarerem Licht, nach einem Leben, das Gottes Wirklichkeit trägt. Dieser Hunger ist nicht Anzeichen von Schwäche, sondern von Leben. Darum verbindet Jesus damit die Verheißung des Sattwerdens, Gott lässt ein Verlangen, das er selbst geweckt hat, nicht leer stehen. Wer seine eigene geistliche Armut wahrnimmt, wie es Matthäus mit arm im Geist ausdrückt, ist gerade dadurch offen für die Fülle Christi, die niemand aus sich selbst hervorbringen kann. Wenn Jesus weiter sagt, glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen, deutet er die Tränen seiner Jünger neu. Es sind nicht nur Tränen über äußere Nöte, sondern auch über den eigenen Zustand, über verpasste Wege mit Gott, über die Zerbrochenheit der Welt. Solche Tränen verhärten nicht, sondern machen weich für Umkehr und Veränderung. Sie sind Ausdruck eines Herzens, das nicht gleichgültig bleibt gegenüber dem, was Gott wichtig ist. Zu dieser inneren Spannung gehört auch der Hass, von dem der Herr spricht, glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Wo ein Mensch sich mit Christus verbindet, gerät er unweigerlich in Konflikt mit einer Welt, die andere Maßstäbe liebt. Verachtung, Ausschluss, Verleumdung sind in dieser Sicht keine Katastrophen, sondern Kennzeichen der Zugehörigkeit. So korrigiert Jesus das Bild vom gelungenen Leben. Segen ist nicht in erster Linie ein störungsfreies Dasein, sondern Teilhabe am Reich Gottes, auch mitten in Mangel, Tränen und Widerstand. Er sagt sogar, freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel. In dieser Verheißung steckt eine tiefe Ermutigung, kein Zustand der Armut, kein geistlicher Hunger, keine Träne und kein erduldeter Hass um seinetwillen bleibt unbemerkt. Alles steht unter der Zusage eines kommenden Lachens und eines Lohns, der nicht vergeht. Wer das hört, darf seine scheinbar widersprüchlichen Erfahrungen im Licht dieser Worte neu sehen und entdecken, dass Gott gerade durch das Unvollkommene hindurch sein Reich in einem Menschenherzen verankert. Und er erhob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach, glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Die paradoxen Seligpreisungen laden ein, das eigene Leben nicht nur nach sichtbarem Gelingen zu beurteilen. Armut, Hunger, Tränen und Widerspruch sind im Licht des Menschenerretters nicht bloß Defizite, sondern Orte, an denen sich das Reich Gottes in besonderer Weise entfalten kann. Wer seine Bedürftigkeit nicht verdrängt, sondern vor Gott bringt, findet in diesen Worten eine stille Zusicherung, kein Weg in seiner Nachfolge bleibt ohne Sinn, und kein verborgenes Leiden um seinetwillen ist vergessen. Die höchste Moral, Feindesliebe und Barmherzigkeit aus dem Leben Gottes. Wenn Jesus seine Jünger mit den Worten anspricht, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen, sprengt er den Rahmen natürlicher Moral. Feindesliebe lässt sich nicht aus verfeinertem Anstand oder psychologischer Selbstdisziplin erklären. Sie ist Ausdruck einer anderen Quelle im Inneren. Der Herr macht das deutlich, indem er den Vergleich mit der üblichen menschlichen Gutheit zieht, und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Menschen können großzügig, hilfsbereit und freundlich sein, solange sich diese Haltung in vertrauten Kreisen und mit erwartbarem Echo bewegt. Die Besonderheit des Jüngers Jesu beginnt dort, wo jede natürliche Motivation an ihre Grenze kommt. 119 Grundsätze, die unser christliches Verhalten regeln sollten. Wenn wir dies sehen, werden wir den Unterschied zwischen der Verfassung des Königreichs der Himmel in Matthäus 5-7 und den Grundsätzen des christlichen Verhaltens in Lukas 6 sehen. Der erste Grundsatz in diesen Versen ist, dass wir, die wir an Christus glauben und aus Gott geboren worden sind, ein von Gott gesegnetes Volk sein sollten. Die Begründung, die Jesus gibt, weist über alle Ethik hinaus in die Wirklichkeit der neuen Geburt, doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen, und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Es geht nicht darum, sich den Status eines Sohnes des Höchsten zu verdienen, sondern darum, sichtbar zu machen, was durch das von Gott geborene Leben bereits wahr ist. Wer an Christus glaubt, ist hineingenommen in eine neue Verwandtschaft, er trägt das Leben dessen in sich, dessen Wesen Liebe ist. Gott aber empfiehlt seine eigene Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Die Liebe, die sich für Feinde hingibt, bleibt nicht außerhalb des Gläubigen, sondern wird als neue Lebensqualität in sein Herz hineingelegt. Darum kann der Herr ohne Überforderung sagen, seid voll Erbarmen, so wie auch euer Vater voll Erbarmen ist. Erbarmen in diesem Sinn ist mehr als spontanes Mitleid mit Schwachen. Es sieht in dem, der verletzt, verspottet oder ausnutzt, nicht zuerst den Gegner, sondern einen Menschen, dessen innerer Zustand zutiefst erbarmungswürdig ist. Feindesliebe bedeutet nicht, Unrecht zu verharmlosen oder Grenzen aufzugeben, sie bedeutet, dass der Blick auf den anderen von der Barmherzigkeit Gottes geprägt ist. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, weil Gott Liebe ist. Wo Gott erkannt wird, beginnt ein langsamer, aber tiefgreifender Wandel, Reaktionen werden nicht mehr von verletztem Stolz gesteuert, sondern vom Bewusstsein, selbst aus unverdienter Liebe zu leben. So entsteht eine Moral, die nicht wie ein Gesetz von außen auferlegt wird, sondern aus dem innewohnenden Leben Gottes wächst. Die göttlichen Eigenschaften, Liebe, Güte, Barmherzigkeit, kleiden sich in menschliche Tugenden, in geduldiges Zuhören, in verweigerte Rache, in ein Gebet für den, der Unrecht tut. Der Menschenerretter zeigt in Galiläa genau diese Verbindung, in seinen menschlichen Regungen wird sichtbar, wie Gott selbst den Menschen begegnet. Wenn er seinen Jüngern diese Worte anvertraut, lädt er sie hinein in denselben Weg, nicht als überirdisches Ideal für einige wenige, sondern als Ausdruck dessen, was in allen, die von Gott geboren sind, wachsen darf. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Die Worte Jesu über Feindesliebe und Barmherzigkeit zeichnen kein idealisiertes Bild von Menschen, die nichts mehr trifft, sondern zeigen, was möglich wird, wenn das Leben Gottes einen Raum im Herzen gewinnt. Die Spannung zwischen verletzter Natürlichkeit und göttlicher Liebe bleibt spürbar, doch sie ist nicht aussichtslos. In dieser Spannung darf es Hoffnung geben, die Geschichte mit schwierigen Menschen ist nicht auf den Kreislauf von Verletzung und Vergeltung festgelegt. Wo die Erinnerung an die eigene Erbarmung wach bleibt, kann im Verborgenen eine andere Antwort wachsen, leise und spektakulär, aber getragen von dem Vater, dessen Barmherzigkeit unser Leben zusammenhält. Herr Jesus Christus, Menschenretter, der du in allem eins mit dem Vater gelebt hast, danke, dass du uns zeigst, wie ein Leben aussieht, das sich selbst beiseite stellt und sich ganz auf Gott verlässt. Du kennst unsere Armut, unsere Halbherzigkeit und wie leicht wir an materiellem und geistlichem Besitz festhalten, anstatt leer und hungrig vor dir zu stehen. Fülle unsere innere Leere mit dir selbst, wecke in uns einen frischen Hunger nach deinem Reich und lass unsere Tränen über unseren Zustand zum Eingang in deine Freude werden. Wo wir um deinetwillen auf Unverständnis, Spott oder Ablehnung stoßen, richte unseren Blick auf den Lohn bei dir und bewahre unsere Herzen vor Bitterkeit. Vater, du bist gütig gegen Undankbare und Böse, präge uns so mit deinem Wesen, dass deine Liebe und deine Barmherzigkeit in unseren Reaktionen sichtbar werden. Lass deine göttlichen Eigenschaften in unseren menschlichen Tugenden aufstrahlen, damit dein Name geehrt und deine Gnade bekannt wird. Amen.